redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln wie immer zugeschaltet Matthias wie immer von Hellfeld. Hallo Matthias.
Und wie immer grüßt es freundlich aus Colonia.
Thema heute die Mainzer Republik. Da erinnere ich mich daran, dass ich mal den Alterspräsidenten von Hessenlach zur Fasenacht bei mir in der Sendung zu Gast hatte. aber das hat damit wahrscheinlich nichts zu tun, oder?
Nein,
das war auch so ein Fötschensföhler.
Ja, Fötschensföhler, ja genau. Nein, also das hat damit ganz wenig zu tun, aber irgendwie kommt es auch gut. Also es gefällt mir gut, diese Analogie. gleichwohl muss ich das von mir weisen. Wir befinden uns gedanklich und bei geschlossenen Augen sehen wir alles vor uns, ungefähr zur Zeit der Französischen Revolution.
1789.
Mhm. Und die Französische Revolution, wir kommen da vielleicht gleich nochmal drauf, so ein bisschen, warum das überhaupt so war, aber diese Französische Revolution ist in meinen Augen die bedeutendste Revolution der Moderne, unserer neueren Geschichte Europas. Und sie hat im Grunde genommen tatsächlich bis heute, bis zum heutigen Tage Nachwirkungen. Und deswegen ist dieser Dreiklang Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, den kennt auch jeder und der war in den ersten Vereinsfahnen der SPD-Vorgänger und in der Arbeiterbewegung. Überall stand dieser Dreiklang, weil das etwas zum Ausdruck brachte, wonach sich viele Menschen so am Ausgang des Mittelalters oder am Beginn der Moderne, der Neuzeit geradezu sehnten offenbar, weil die Zeiten, die bis dahin waren, eben ungerecht und für sie nicht besonders prickelnd. Also es war so, dass eben absolutistische Herrscher überall waren, die so schalteten und walteten, wie es ihnen gerade recht war. Mhm. Und insofern war diese Französische Revolution weit über die Grenzen Frankreichs hinaus natürlich eine sehr attraktive Angelegenheit. Und es gab sehr viele Menschen auch in Deutschland, die also über den Rhein rüber guckten und sagten, wow, was ist denn da los? Es gibt deutsche Intellektuelle, die nach Paris gepilgert sind, um dort mal eine Versammlung der Assemblée Nationale zu sehen und zu hören. Und
tatsächlich zu gucken, wie geht das eigentlich?
Genau, und so ein bisschen diesen revolutionären Pathos in sich irgendwie aufzusaugen und einfach zu gucken, was machen die denn da eigentlich? Und sie taten tatsächlich Dinge ganz schnell auch am Anfang der Revolution, die man sich bis dahin einfach überhaupt nicht hatte vorstellen können. Und insofern gab es eben viele Menschen, die sagten, Mensch, das ist jetzt wirklich, ich sag mal, der Ausweg aus der Krise, in der wir uns eigentlich alle befinden.
Was für Dinge, die man sich nicht vorstellen konnte?
Also der Absolutismus hatte ja sich zur Angewohnheit gemacht, einen Herrscher oder eine Herrscherin derart auszustellen, dass alle anderen und alles andere sich darunter zu fügen hatte. Das hatte zum Beispiel zur Konsequenz, dass der Adel keine Steuern bezahlen musste, sondern einfach nur bei Hofe gehalten wurde und dort ein gewaltiges Leben frönte.
Stimmt, und die mussten aber auch in Versailles leben, ne? Die hatten ja gar keine andere Wahl.
In Frankreich mussten sie das, aber das Gleiche galt für den Klerus, der war weitgehend aus allen sozialen Dingen herausgeschildert. Bezahlen muss das alles der sogenannte dritte Stand. Das waren also Bauern und Handwerker, die mussten gewaltige Steuern bezahlen, gewaltige Abgaben abführen. Und das kann man sich noch mal eine Zeit lang vorstellen, aber auf Dauer gesehen ist das natürlich ein völlig unhaltbarer Fakt. Und all diese asozialen Umstände, die damals herrschten, also man kann auch sagen sozialen Missstände, wurden innerhalb der ersten 3-4 Monate der Französischen Revolution von dieser neuen Nationalversammlung per Gesetz einfach über den Haufen geworfen. Es wurden die Adelsprivilegien abgeschaffen. Es wurde säkularisiert, also der Besitz der Kirche wurde nicht ganz eingezogen, aber jedenfalls in großen Teilen verweltlicht und aus den Fingern der Kirche herausgenommen. Der Adel musste wieder Steuern bezahlen und der König wurde teilweise ins Gefängnis gesteckt, hinterher auch geköpft. Also es waren tatsächlich, wie man sich das so vorstellt, revolutionäre Ereignisse, die eben all die Missstände, die dazu geführt haben, dass es überhaupt eine Revolution gibt, ich sag mal, so schnell wie möglich wegmachen und wegtun wollte. Und diese Dinge wurden eigentlich auch nie wieder angetastet. Das ist dann auch bei Napoleon und zumindest also bis zum Ende Napoleons Herrschaft, also 1814, 15, sind diese Dinge nicht wieder angetastet worden. Danach hat es dann natürlich wieder Rückschritte gegeben und auch wieder absolutistische Monarchien in Frankreich. Aber diese republikanischen Traditionen oder diese revolutionären Elemente, die sind eigentlich immer noch sozusagen in der französischen Gesellschaft erhalten geblieben. Das im Übrigen als Klammerbemerkung ist auch etwas, warum die Franzosen so furchtbar stolz auf ihr Land sind, auf ihre Nation, auf ihre Tricolore, auf ihre Marseillaise. Also all diese Dinge sind ja aus der Französischen Revolution gekommen und das ist etwas, was die Franzosen, egal welcher politischer Couleur sie sind, ungeheuer stolz macht. Und deswegen sind die auch immer so ergriffen, wenn die Nationalhymne erklingt. Das ist ein bisschen anders als bei uns. Wir sind da ein bisschen distanzierter und anders, aber das liegt tatsächlich auch an unserer Geschichte und nicht nur an der Nazi-Geschichte. Das wollte ich auch mal so als Klammerbemerkung gesagt haben. Jetzt kommen wir aber nach Mainz. Also das war 1793, also 4 Jahre, nachdem die Französische Revolution begonnen hatte. Und dann gab es also, ich sag mal, Revolte und auf einmal republikanische Tradition in Mainz, also in der Stadt Mainz und was dazugehörte zur Stadt. Und die Krönung sozusagen war dann, dass sie sich in wirklich harten Auseinandersetzungen natürlich im Parlament dann auf einmal dazu verständigten und sagten, pass mal auf, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir fahren jetzt mit einer kleinen Delegation nach Paris und bitten darum, dass wir in das französische Staatsgebiet aufgenommen werden. Also wir wollen wow. Franzosen werden.
Das heißt, es ist die einfachste Lösung eigentlich, wenn es so haben
damit,
willst wie die.
Damit, ne? Ja. Genau, damit wäre im Prinzip alles geregelt gewesen. Und man muss jetzt dazu wissen, die Pfalz oder die Gegend, linksrheinische Gegend sozusagen, die war ja sowieso relativ nach Französisch kann man nicht sagen, aber jedenfalls waren sehr viele französische Elemente drin, das kann man ja auch heute noch sehen. Und insofern war die Idee so weit wegliegend nicht. Mhm. Und tatsächlich ist es auch so gekommen, dass also die Mitglieder der Assemblée Nationale also begrüßten die Mainzer Delegation und sagten, na klar, machen wir gerne. Also ein Zuwachs an Land, das können wir immer gebrauchen. Also wir wären damit einverstanden. Was aber dann passierte ist und warum es nicht dazu gekommen ist, lag daran, dass in Deutschland, also Preußen und die größeren Königreiche drumherum, die sagten, nee, also das können wir jetzt nur wirklich nicht zulassen und haben also angefangen, Mainz zu belagern. Und dieses Ausbrechen aus der, ich sag mal, aus dem deutschen Territorialgebiet damit verhindert. Mhm. Und jetzt kommt einfach, es ist natürlich, die Geschichte überschlägt sich in dieser Zeit sowieso andauernd. Kurz danach übernimmt Napoleon dann, der ja 1799 sozusagen die Macht in Frankreich übernimmt auch das linksrheinische Gebiet, also schiebt die Grenze Frankreichs, die Ostgrenze Frankreichs bis an den Rhein heran und damit gehörte das Gebiet rund um Mainz sowieso zu Frankreich. Jedenfalls, solange Napoleon am Start war und damit hatten sie sozusagen das, was sie erreichen wollten, allerdings nicht für immer, sondern das änderte sich dann natürlich alles wieder nach Napoleon mit dem Wiener Kongress und der Neuordnung Europas und der Restauration und dem Versuch, das alles wieder zu unterdrücken, was eben naja, in der Französischen Revolution und eben auch in der Mainzer Republik gedacht und umgesetzt wurde.
Wie ist es denn mit der Mainzer Republik weitergegangen? Also Napoleon haben wir rausgeschmissen?
Napoleon haben wir rausgeschmissen. Die Mainzer Republik hat genau 4 Monate gedauert. Oh. Damit war der Spuk im Grunde genommen zu Ende. Aber was eben für unsere Geschichte wichtig ist, es wurde gedacht sozusagen, was man da Neues hatte. Es wurde in Deutschland so etwas mal zu Papier gebracht sozusagen. Und es wurde einfach mal überlegt sozusagen, wie man das anders machen könnte, als unter einem absolutistischen König zu leben oder unter einer kurfürstlichen Verwaltung, die eben auf, ich sag mal, Bedürfnisse der Bürger und der Stadtbevölkerung oder der Landbevölkerung, der Bauern, der Handwerker relativ wenig Rücksicht genommen hat. Und insofern ist das sozusagen ein Ansatz oder ein Punkt gewesen, an dem in Deutschland auch so etwas schon mal, ich sag mal, in die Tat umgesetzt wurde. Und das Interessante ist, wir haben dann bei der Recherche zu diesem Thema überlegt, hat es sowas vorher auch schon mal gegeben, hat es irgendwo andere Städte gegeben, die das auch gemacht haben. Ich meine, das liegt ja dann auf der Hand, dass wenn Mainz, das ist ja keine kleine Stadt gewesen, ja, sagen wir mal, sondern also schon eine bedeutende und Kurfürsten und so. Also das ist schon schon auch eine große Veranstaltung gewesen. Und wir haben das gefragt, den Walter Rummel, der ist vom Landesarchiv Speyer und der hat eine, ich finde, sehr erstaunliche Information uns dann auch noch gegeben.
Ja, das ist ganz spannend, weil es wird immer von der Mainzer Republik geredet und das war auch mit Sicherheit das größte Experiment, jetzt rein zahlenmäßig in der Phase. Aber es gab einen kleinen Vorläufer, nämlich die Bergzabener Republik im Pfalz-Saarbrückischen Amt im südpfälzischen Bergzabern, wo sich 32 Gemeinden schon einige Monate vor Mainz zu einem Freistaat erklärt haben und in Paris auch darum gebeten hatten, dass der Nationalkonvent, das neue Revolutionsorgan, diese Bergzaberner Republik diesen Freistaat aufnimmt.
Also, hat das denn schon geklappt?
Nein.
Auch nicht.
Nein, aber die sind natürlich dann alle in dieser Napoleon-Zeit sozusagen dahin gekommen, wo sie hin wollten. Mhm. Jedenfalls die Leute, die im Parlament saßen. Aber dadurch, dass eben Napoleon hier nicht dauerhaft sozusagen diese Grenze zum Rhein verschieben konnte, die französische, ist das dann irgendwann wieder rückgängig gemacht worden. Aber ich sage nochmal, das Wichtige daran ist, dass die Ideen und die Möglichkeit, so etwas auch in Deutschland umzusetzen, eben zum ersten Mal sozusagen gedacht und wenn wir so wollen, auch in die Tat umgesetzt wurde. Und dann haben wir natürlich geguckt, ist das irgendwie weitergegangen? Und
jetzt sind wir ja Deutsche, wir sind ja keine Franzosen, da gibt's ja himmelweite Unterschiede, obwohl wir ja Brüder sind. Was fanden die denn an diesem französischen Modell gut? Also die werden ja nicht gesagt haben, oh, wir nehmen das alles. Also weil wenn wir so drauf wären, dann hätten wir ja auch besseres Essen.
Nein, also du musst dir immer vorstellen, du darfst es ja nicht von heute aus sehen. Du musst ja gucken, was ist 1790, sagen wir mal. Mhm. Du siehst also hier in Deutschland, in Mainz sitzend, mit den alten Strukturen, mit irgendwelchen absolutistischen Monarchen, mit Kurfürsten und Erzbischöfen, die also das Zepter fest in der Hand haben und die einfach gucken, dass möglichst alles bei ihnen bleibt und dass, ich sag mal, Handwerker und Bauern und kleine Leute in Anführungsstrichen, dass die sozusagen in ihrer Position bleiben und dass sich alles auf gar keinen Fall revolutionär ändert. Die hatten eine gewaltige Panik davor, dass das, was in Frankreich passiert seit 1789, auch meinetwegen in Österreich passiert oder in Preußen passiert und so weiter. Also selbst die Russen, die weit, weit weg waren sozusagen, hatten eine gewaltige Angst davor, dass eben dieses revolutionär Umtriebige, ich sag mal, den ganzen Kontinent erreicht. Und dann auf einmal alle machen sie französische Revolution, das heißt dann deutsche Revolution und spanische Revolution und so weiter. Und dann ist der ganze Laden hier auf den Kopf gestellt. Und das war natürlich für die Panik, weil sie wussten ja, und sie konnten das in Frankreich sich auch anschauen, dass die Monarchen zwar erstmal nicht sofort abgesetzt wurden, in Frankreich war das ja so, aber dann, als sozusagen die Sache sich weiter verselbstständigte und weiter revolutionär wurde, ging es bis hin zum Tod. Also der französische König wurde ja umgebracht. Und insofern war klar, dass die versucht haben, natürlich diese Ideen und diese Gedanken zu unterdrücken. Es hat hier auch entlang des Rheines auf der linken Seite überall so kleine Jakobinerbäumchen gegeben mit Hüten drauf, wo dann irgendwie die Fahne drumherum geschlungen war und wo man also schon sagte, die Leute kriegen schon mit, was da drüben passiert, aber richtig getraut, dass man auch hier eine Revolution macht, das haben sie sich nicht und das liegt tatsächlich auch in unserer Geschichte, weil wir einfach die Deutschen in vielen, vielen, vielen kleinen Territorialgebieten gelebt haben, die teilweise untereinander sich nicht verstanden oder die in Konkurrenz waren, was weiß ich, jedenfalls dieses Einheitliche, dieses zentralstaatliche wie in Frankreich, das gibt es ja bei uns so nicht. Und das hat dann natürlich auch damit zu tun, dass dann Revolutionen und Gemeinsamkeiten schwieriger sind, weil Paris ist die Hauptstadt gewesen. Und wenn du dort etwas machst,
dann hat das aufs ganze Land gewirkt.
Genau. Ne? Ja. Und in Deutschland gab es gar keine Hauptstadt. Ja, also Berlin war damals nicht Hauptstadt, sondern es war in Preußen und hatte nichts mit dem Rest zu tun. Mhm. Insofern war das natürlich hier eine völlig andere Geschichte. Und die Tatsache, dass eben in Mainz und auch in Bergzabern, also auf der linken Rheinseite, man da näher an der französischen Revolution war als meinetwegen in Berlin, das liegt ja auf der Hand. Und dass viele Menschen, die links des Rheines wohnen, sich auch durchaus französisch fühlen. Und das ist ja, wenn du hier von Köln, ich sag mal, was weiß ich, 50, 60 Kilometer in diese Richtung fährst, dann verschwimmen ja auch die Grenzen. Da weißt du gar nicht mehr genau, wo du da eigentlich gerade bist. Insofern kann man das heute sogar nachvollziehen. Und der Punkt ist aber eben, es wurde jetzt gedacht sozusagen. Es steht jetzt in den Mainzer Geschichtsbüchern, es steht in den Annalen der Stadtväter, was sie
es
da wollten.
Es spricht sich rum,
Es spricht sich rum, genau. Und es blieb eben auch erhalten, das ist das Wichtige daran. Die französische Revolution blieb erhalten und die Ideen, die sie über die Grenzen Frankreichs hinausgebracht hat, blieben eben auch erhalten. Im Übrigen auch als Klammerbemerkung genauso wie die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die der Vorläufer der französischen Revolution war. Selbst wenn uns das heute so ein bisschen schwierig erscheint angesichts dieses Mannes mit der gewaltigen Haarpracht. Aber natürlich ist die amerikanische Unabhängigkeitserklärung ein großes Manifest der Menschheit sozusagen. Ein Dokument, wo die Menschenrechte festgeschrieben wurden und wo Dinge etabliert wurden, die der Mensch per Natur sozusagen von der Geburt bis zum Tod hat, die man ihm auch nicht abnehmen darf. So. Also das wurde alles erhalten geblieben und oder blieb alles erhalten und kam dann 1832, also sagen wir mal ungefähr 15, 17 Jahre nach dem Ende der Franzosenherrschaft, wie das damals hieß in Europa oder auch in Deutschland, 1832 in Hambach, das ist ungefähr 70 Kilometer von Mainz entfernt, also das werden vermutlich auch ähnliche Leute gewesen sein, kam das eben alles wieder hervor. Da wurde ein großes Fest gefeiert im Mai 1832. Es kamen sehr viele Studenten, es kamen Professoren und Intellektuelle und viele Journalisten. Und die stellten, ich sag mal, Forderungen auf, die so ein bisschen auch angelehnt waren an diese französischen Werte und forderten ein einiges Deutschland. Es sollten die Menschen- und Bürgerrechte gelten, die so in Deutschland.
Als Nationalismus noch nicht schädlich war.
Ne? Gar nicht, überhaupt nicht. Man muss aber klar haben, die Menschen- und Bürgerrechte, die wir heute völlig selbstverständlich für uns in Anspruch nehmen, die waren damals noch nicht einmal fixiert. In Deutschland. Ja. Die gab es nur in Frankreich, die gab es in Amerika, es gab natürlich die in England und überall, aber in Deutschland, in den einzelnen Territorialstaaten war das so nicht drin. Und in Hambach, also 70 Kilometer südlich von entfernt von Mainz, wurden die Vereinigten Freistaaten von Deutschland gefordert, die in einem konföderierten Europa sozusagen Mittelpunkt oder Teil in der Mitte rein geografisch gedacht sein. Und da konnte man an den Reden und an den Texten, die da veröffentlicht wurden, sehen, da ist ja noch was von übrig geblieben. Da ist es sozusagen weitergetragen worden. Deswegen wurde diese Veranstaltung von den Restaurationskräften, also wir erinnern uns alle an unseren Geschichtsunterricht in der Schule, nachdem Napoleon vertrieben war, Waterloo und anderes, setzten sich sozusagen die konservativen Kräfte in Europa durch und sagten, wir wollen alles machen, um auf gar keinen Fall jemals wieder eine solche Revolution über uns kommen zu lassen. Deswegen restaurieren wir alle alten Monarchien, alle absolutistischen Herrschaften. Wir geben uns gegenseitig die Garantie, also wir Könige, dass wir uns gegenseitig helfen, falls es eine solche Revolution geben sollte. Und wir verabreden, dass wir uns alle nach christlichen Grundsätzen organisieren, weil wir ein Gottesgnadentum für uns in Anspruch nehmen. Also die Königsherrschaft und Kaiserherrschaft in Russland sollte eine von Gott gegebene sein und nicht etwa vom Volk, vom Plebs, von den Idioten da unten sozusagen nach oben gereichte oder per Wahl, per Akklamation, wie immer.
Hat ja dann auch noch gut 100 Jahre funktioniert, ne?
Na, nicht ganz, aber es hat noch eine Weile lang funktioniert. Aber jedenfalls, insofern war das sozusagen die Frage, ist das damit verschütt? Ja, ist diese Restauration so stark, dass man das alles vergisst, weil die Leute Angst haben, weil Biedermeier kommt und sie in ihre Privatsphäre zurückziehen und privates Glück machen wollen? Oder ist das so stark, der Wunsch, sich zu befreien, auch von solchen merkwürdigen Vorstellungen, dass es eben erhalten bleibt. Und die Tatsache, dass eben 1832 in Hambach das wieder auftauchte, ist ein deutliches Signal, es ist erhalten geblieben. Und 15, 16 Jahre später beginnt die Deutsche Revolution von 1848 und da kommt das nur mal ganz deutlich nach vorne. Da werden also diese Ideen, die ja zum Teil in der Französischen Revolution, in der Mainzer Republik, in Hambach formuliert wurden, dann im Vormärz formuliert wurden, die Zeit, bevor die Revolution sozusagen per Wahl in Deutschland stattgefunden hat, indem also eine Wahl stattgefunden hat und Delegierte in eine Nationalversammlung gesendet wurden. Also wir haben nicht die Waffe in die Hand genommen, sondern haben erstmal eine kleine Wahl abgehalten. Das ist eben auch ein Unterschied zwischen Deutschen und Franzosen.
Weil man zur Revolution den Rasen betreten muss, kann man.
Zum Beispiel, ja. Man müsste eine Bahnsteigkarte lösen,
haben wir früher gesagt.
Also das sind tatsächlich natürlich massive Unterschiede, aber egal. Am 27. Dezember 1848 werden zum ersten Mal diese Grundrechte in Deutschland sozusagen in Kraft gesetzt und festgehalten und aufgeschrieben. Und sie gelten. Sie werden auch nicht wieder zurückgenommen. Das ist sozusagen ein Monument, das dann auf einmal in der Geschichte der Deutschen steht. Und die waren so, dass du im Grunde genommen sagen kannst, ja, das ist eigentlich auch heute noch gültig. Also ich sag mal so ein paar, wer damals zu dem zum Reich gehören sollte, das sollte ja gegründet werden, was da nicht geklappt hat, aber jedenfalls dieser Reichsbürger, der kriegte volle Freizügigkeit. Also er durfte nicht an seinem Wohnort irgendwie gebunden werden. Er konnte einen Beruf nehmen, den er wollte. Er konnte ein Gewerbe aufmachen, wie er wollte. Alle Deutsche waren vor dem Gesetz gleich. Es gibt überhaupt keine Standesunterschiede mehr. Jeder junge Mann musste zur Wehrpflicht schreiten und jeder zahlte die gleichen Steuern. Es herrschte Pressefreiheit, es gab Glaubensfreiheit, es gab Gewissensfreiheit. Die Schulen, die bis dahin vornehmlich in der Verantwortung der Kirchen waren, wurden in die Verantwortung des Staates übernommen. Gleichzeitig wurde aber auch privates Eigentum garantiert. Also Dinge, Bestimmungen oder Grundrechte oder Gesetze einfach, die wir heute ganz selbstverständlich wahrnehmen, die aber 1848 und in den Jahren davor für Deutsche völlig unvorstellbar waren. Und deswegen ist eben das Streben danach sozusagen oder der Versuch, das in Gesetze zu gießen, in Verfassungen, die es ja in der Form auch gar nicht gab, also in irgendwelche Grundgesetze oder Grundlagen einer Staatsorganisation zu schreiben, das ist alles für damalige Verhältnisse revolutionär gewesen. Und auf diese Dinge beruft sich die Bundesrepublik Deutschland heute. Also unsere demokratischen Vorläufer für die Republik, in der wir jetzt leben, wird sozusagen definiert in dieser Zeit. Wir beziehen uns nicht auf irgendwelche preußischen Großkönige oder auf irgendwelche Kaiser des Mittelalters, sondern wir beziehen uns auf diese demokratischen, teilweise oder damals auch revolutionären Traditionen, liberalen, demokratischen, sozialen und auch christlichen durchaus, Traditionen, die eben in diesen Ereignissen zum Tragen kommen, die eben in der Mainzer Republik beziehungsweise von mir aus dann auch in Hambach oder in der Deutschen Revolution von 1848 sich manifestiert haben. Und wir haben heute sozusagen in der Rückschau, kann man sagen, es hat dann noch eine ganze Weile lang gedauert, bis sich das tatsächlich durchgesetzt hat.
Bis 1991 im Grunde, ne?
Im Grunde genommen schon. Also überleg mal, was danach alles noch passiert ist. Ja. Also die Grundrechte, von denen ich gerade gesprochen habe, sind 1848 in der Revolution manifestiert worden und angenommen worden. 1851 wurden sie wieder zurückgenommen. Da hat dann der Bundestag getagt, des Deutschen Bundes, und hat gesagt, nee, also das machen wir nicht. Dann gab es ein Kaiserreich. Das hatte zwar auch ein Gesetz und eine Verfassung, aber nicht in der Form, wie ich das gerade gesagt habe. Dann gab es den ersten, also nach dem Kaiserreich gab es dann den Ersten Weltkrieg, da gab es das also sowieso nicht. Dann gab es die Weimarer Republik, die das natürlich alles wieder in Kraft gesetzt hat. Dann kamen die Nazis, die das alles mit Füßen getreten haben, und zwar massiv. Und dann kam die Bundesrepublik, und die waren wiederum in der DDR. Und Bundesrepublik galten natürlich Menschenrechte, aber in ganz unterschiedlicher Form.
Ja.
Und die wurden auch in ganz unterschiedlicher Form eingehalten, sagen wir es mal ganz ruhig, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber im Prinzip war es dann natürlich schon, wurde es schon weitergemacht, aber eben nicht so sozusagen, wie wir uns das vorstellen. Und heute, nach 91 oder nach 90, nach der Revolution in Osteuropa und der Wiedervereinigung der Deutschen, gelten diese Dinge sozusagen wieder unveräußerlich. Es ist extrem schwierig, ich sag mal, die Pressefreiheit aufzuheben. Es ist sehr, sehr kompliziert, jemandem das Wahlrecht abzunehmen. Also da musst du schon wirklich massiv gegen viele Gesetze verstoßen und viele Verbrechen begehen, um das überhaupt jemals, dass das für dich in Frage kommt sozusagen. Also es gibt unveräußerliche Menschenrechte, die du mit der Geburt bekommst und mit deinem Tod abgibst. Und das ist eine Sache, die ein hohes Gut ist. Und ja, die
sogar Rechte über deinen Tod hinaus, ne? So Urheberrecht und so Zeugs.
Ja,
also selbst das haben wir.
Genau,
das sind dann vielleicht auch die absurden Auswüchse.
Ja, da kann man auch sagen, ja, genau. Aber wie gesagt, also auf der Suche sozusagen, warum es so ist, wie es ist, ist eben diese Mainzer Republik und natürlich die Französische Revolution, die davor steht, extrem wichtig für die Bundesrepublik.
Das ist ja jetzt nicht, wir sind ja jetzt nicht am Ende der Geschichte, auch wenn Fukuyama das ja mal vor ein paar Jahren behauptet hat. War es überhaupt Fukuyama? Siehst du, ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Was denkst du denn eigentlich, wie das weitergeht, diese Entwicklung? Oder haben wir jetzt sowieso ein Höchstmaß an Freiheit erreicht und können uns jetzt darauf ausruhen, beziehungsweise sind jetzt gefragt, genau diese Freiheit auch zu verteidigen gegen Kräfte, die sie wieder abschaffen wollen?
Ja, also das sowieso. Also das Letztere ist auf jeden Fall mit einem großartigen Ja zu beantworten, weil...
Na, das hast du ja schon immer eigentlich, ne? Von dem Moment an.
Das ist eigentlich immer so. Ja. Das ist immer so. Aber das ist auch mit vielen anderen Sachen so. Das ist mit Europa so. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten und am Schluss die Frage gestellt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht als die Deppen des 21. Jahrhunderts dastehen, wenn sich nämlich die Historiker am Beginn des 22. Jahrhunderts
wundern, wieso wir das hier kaputt gemacht haben.
Genau. Warum haben diese Idioten die EU zerschlagen? Oder warum haben sie dies oder jenes gemacht? Also das ist sowieso immer das Problem. Und ob wir jetzt im Endstadium der Freiheit angekommen sind, das wage ich zu bezweifeln, weil ich glaube, dass zum Beispiel fortschreitende Digitalisierung und der weitere Weg sozusagen, der sich daraus ergibt, den jetzt ich überhaupt sowieso nicht mir vorstellen kann, aber der sich auf jeden Fall so jetzt noch nicht fixieren lässt, der ganz andere Probleme und natürlich auch ganz andere Möglichkeiten heraufbeschwören sozusagen. Er wird einfach Freiheit tatsächlich auch neu definieren. Und er wird Dinge uns ermöglichen. Alleine, ich sag mal,
Ich sage immer, wir sind, was das angeht, also Internet und Digitales und so, wir befinden uns mittendrin in einer Revolution, die so riesengroß ist, dass wir deren Ende noch nicht mal fassen können.
Ja. So ist es. Ja, und insofern, es kann gut sein, dass wir auf einmal in Orwellsche Dimensionen geraten, weil uns die Digitalisierung sozusagen von allen Seiten beobachtet und kontrolliert. Es kann aber eben auch sein, dass die Digitalisierung dazu führt, dass wir persönliche Freiheiten dadurch gewinnen, dass wir bestimmte Arbeiten, die uns heute davon abhalten, sozusagen weitergeben können oder schneller erledigen können oder gar nicht mehr machen müssen, wie auch immer. Also das wage ich nicht zu behaupten und nicht zu
prognostizieren. Gleichzeitig wird die Welt durch die Digitalisierung derart unübersichtlich, dass viele Menschen ja im Grunde an der Welt scheitern und sich dann zurückziehen auf so einen missverstandenen Nationalismus, also eher Nationalchauvinismus oder sogar in noch kleinere Einheiten.
Ne? Ja, das ist das Risiko und das erleben wir ja gerade. Wir haben jetzt gerade die Italienwahl gehabt, wir haben bei uns gewählt, wir wissen, was das bedeutet, wenn diese AfD-Leute oder die Fünf-Sterne-Kerle da in Italien, wenn das immer so weitergeht, dann setzen wir einen Automatismus in Gang, der furchtbar sein wird, weil wenn wir immer und ewig darüber über Europa sagen, ich bleibe jetzt mal am Beispiel Europa oder ich sage auch, das kann man auch mit Deutschland machen oder mit der EU oder mit Institutionen. Wenn wir immer nur schlecht darüber reden, dann werden sie irgendwann schlecht sein.
Ja.
Weil es da niemanden mehr gibt, der sagt, dass sie gut sind. Und wir müssen, das sage ich aber jetzt auch schon seit ein paar Jahren, wir müssen anfangen, ein gutes Narrativ zu entwickeln. Und wir müssen einfach sagen, das, was wir hier erreicht haben, und dazu gehört eben der Rückgriff zum Beispiel auf sowas wie die Mainzer Republik, das ist so wertvoll und so wichtig, dass wir auf jeden Fall darüber positiv reden müssen. Wir müssen das für unseren Kindern und Enkel und Enkel, Enkel, Enkel sozusagen als positive Mitgift in die Wiege legen. Und das müssen die mit der Muttermilch sozusagen einsaugen, dass das etwas Gutes ist. Und dass sie das verteidigen müssen, dass sie das weiterbauen müssen, dass sie es ausbauen müssen, dass man es einfach bewahren muss. Und dass man, selbst wenn man sagt, wir müssen es verändern, wir müssen es modernisieren, wir müssen es in Teilen abbauen oder zulegen, wie auch immer. Aber der Grundgedanke, der muss erhalten bleiben, finde ich jedenfalls. Und wenn wir jetzt aber so weitermachen, wie das jetzt wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht mehr, was die jetzt in der EU noch machen wollen, weil mit Italien hast du jetzt den nächsten Staat, der sagt, nee, wollen wir alles nicht. Ja, und damit ist das ist sozusagen die Kernmannschaft der Europäischen Union damals bei den römischen Verträgen ist dann zerbrochen und damit ist im Grunde genommen die Idee schon so beschädigt, dass ich mir das nur sehr schwer vorstellen kann, es in dieser Form weiterzumachen.
Ja,
vielleicht muss man es zerschlagen, um was Neues aufzubauen. Ich wage das nicht zu Ende zu denken, aber im Moment kann ich mir nicht viel anderes vorstellen.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 19. März 2018, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.